Sei mit euch und Friede von Gott in unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, spätestens seit Donnerstag, seit Himmelfahrt, ist ja nun der Osterfestkreis vorbei. Die Osterzeit ist zu Ende, Christi Himmelfahrt markiert ihren Abschluss. 40 Tage lang war der auferstandene Christus den Jüngern begegnet. War vielleicht nicht ständig bei ihnen anwesend, aber doch immer wieder und sehr verlässlich. Und so konnte er dann die Seinen trösten, konnte sie lehren, konnte mit ihnen essen und feiern. Und das, finde ich, ist eigentlich ein versöhnliches Ende für eine unfassbar grausame Geschichte. Denn einer seiner engsten Freunde hatte Jesus verraten, die anderen Jünger waren davongerannt. Zu Unrecht war Jesus zum Tod verurteilt worden und sie folterten ihn und richteten ihn grausam hin. So etwas kann kein Mensch wieder gut machen. Das kann niemand mehr in Ordnung bringen. Gott schon. Gott hat Christus von den Toten auferweckt. Jesus und die Jünger können sich versöhnen. Die Zertrennung ist aufgehoben. Jesus lebt, er ist bei seinen Jüngern und alles ist in bester Ordnung. Wieso jetzt noch etwas ändern? Wo doch alles so schön ist. Es war doch schon etwas wie der Himmel auf Erden. Gott hatte eindrucksvoll bestätigt, dass Jesus wahrhaftig der Christus ist, der Retter und der wahre König Israels. Jesus lebt. Ja, wieso bleibt er denn dann nicht? Dieses Bleiben, das ist ein Motiv, das zieht sich durch das ganze Johannesevangelium. Unser Predigtext ist auch aus dem Johannesevangelium. Und die öffentliche Wirksamkeit von Jesus beginnt damit, dass die ersten Jünger fragen, wo ist deine Bleibe? Und dieses Motiv von dem Bleiben zieht sich durch das ganze Evangelium. Wo bleibt Jesus? Also nicht in dem Sinne, wo bleibt er denn, weil er nicht kommt, sondern nein, Jesus ist gekommen, um zu bleiben. Wo ist deine Bleibe, fragen ihn die ersten Jünger und Jesus zeigt ihnen das. Und nach der Darstellung vom Johannesevangelium regelt Jesus auch noch vom Kreuz herab, wer wo bleiben soll. Seine Mutter soll bei dem Jünger bleiben, den er lieb hat. Und in unserem Predigtext, ebenfalls aus dem Johannesevangelium, erklärt Jesus dann aber, wieso es besser ist, dass er eben nicht bleibt. An Himmelfahrt geht er. Er tritt ein in die unsichtbare Herrschaft Gottes. Und damit ist scheinbar die Besonderheit der Auferstehung hinfällig. Denn was ist nach Himmelfahrt mit Jesus anders als mit allen anderen, die verstorben sind? Der Tod markiert ja eine unüberwindliche Trennung. Stirbt jemand, so ist er von den Lebenden getrennt. Wir können ihm nicht mehr so begegnen, wie das vorher war. Wir hören seine Stimme nicht mehr, können keinen Kontakt aufnehmen. Wenn Jesus in die himmlische Herrschaft Gottes aufgenommen ist, dann ist das nicht viel anders als mit vielen anderen, die davor verstorben sind auch und die danach verstorben sind genauso. Wir können glauben, der Verstorbene ist bei Gott in einer anderen Wirklichkeit. Aber damit wird dann alles eine Glaubenssache. Dass unsere Toten bei Gott aufgehoben sind, das können wir auch für jeden anderen hoffen, der von uns geht. Den Glauben an ein Leben nach dem Tod hatten auch schon manche Menschen, bevor Jesus von den Toten auferstanden ist. Das haben sich Menschen auch schon vor Ostern gewünscht, dass die Toten in irgendeiner Weise bei Gott leben. Aber die 40 Tage nach Ostern, die haben diesen Auferstehungsglauben so wunderbar geerdet. Was die Jünger zuvor nur hoffen konnten, war jetzt unumstößliche Realität. Und Jesus war ja nicht nur einfach in sein altes Leben zurückgekehrt, sodass er älter geworden wäre und dann irgendwann doch nochmal hätte sterben müssen, sondern Gott hat ihn zu neuem, unvergänglichen Leben auferweckt. Das heißt, Jesus muss keine Angst vorm Älterwerden haben und er würde auch 2000 Jahre danach, heute, nicht sterben. So, wenn Jesus nun nicht in den Himmel aufgefahren wäre, sondern sich regelmäßig in seiner Kirche blicken ließe, dann gäbe es bestimmt auch weniger Kirchenaustritte. Und wahrscheinlich gäbe es auch kaum Atheisten in der Welt. Denn das wäre ja der unumstößliche Gottesbeweis. Da ist der unkaputtbare, auferstandene Christus. Heute Morgen hier in Griesheim im Melanchthon, Eintritt frei, Spenden erbeten. Himmelfahrt macht einen Strich durch diese Rechnung. Denn Jesus ist nicht mehr so unter uns, wie wir das kennen, wie wir uns das vielleicht wünschen. Auch sein Leben bei Gott ist für uns zur Glaubenssache geworden. Wir können ihn nicht sehen, ihn nicht berühren. Wir fühlen uns getrennt. Aber im Predigttext erklärt Jesus seinen Jüngern, dass das ja so alles viel besser sei. Schon lange bevor es soweit ist und er in die unsichtbare Welt Gottes eintritt, kündigt er das seinen Jüngern an. Im Johannesevangelium hält Jesus lange Abschiedsreden und ein Stück dieser Abschiedsreden ist heute Morgen der Predigttext. Und ich denke, jetzt ist auch Zeit, dass ich ihn endlich mal vorlese, damit wir alle wissen, wovon ich hier eigentlich rede. Dazu muss ich allerdings meine Brille wechseln. Ich muss wieder vorlesen, Doris. Jesus sagt, ich habe euch das alles nicht von Anfang an gesagt, weil ich ja bei euch war. Aber jetzt gehe ich zu dem, der mich beauftragt hat. Und keiner von euch fragt mich, wohin gehst du? Vielmehr seid ihr traurig, weil ich das zu euch gesagt habe. Doch ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich fortgehe. Denn wenn ich nicht fortgehe, kommt der Beistand nicht zu euch. Aber wenn ich fortgehe, werde ich ihn zu euch senden. Wenn dann der Beistand kommt, wird er dieser Welt die Augen öffnen. Für ihre Schuld, für die Gerechtigkeit und das Gericht. Ihre Schuld besteht darin, dass sie nicht an mich glauben. Die Gerechtigkeit zeigt sich darin, dass ich zum Vater gehe, dorthin, wo ihr mich nicht mehr sehen könnt. Das Gericht bedeutet, dass der Herrscher dieser Welt schon verurteilt ist. Ich habe euch noch vieles zu sagen, aber das könnt ihr jetzt nicht ertragen. Wenn dann der Beistand kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch helfen, die ganze Wahrheit zu verstehen. Denn was er sagt, stammt nicht von ihm selbst. Vielmehr sagt er das weiter, was er hört. Und er wird euch verkünden, was dann geschehen wird. Er wird meine Herrlichkeit sichtbar machen. Denn was er euch verkündet, empfängt er von mir. Alles, was der Vater hat, gehört auch mir. Deshalb habe ich gesagt, was der Geist euch verkündet, empfängt er von mir. Ich fände es total klasse, wenn das tatsächlich hier vorne dranbleiben könnte, weil ich mich in dieser Predigt sehr auf den Text beziehe und dann können wir direkt nochmal nachlesen und überprüfen, stimmt das auch oder erzähle ich Quatsch. Wenn ihr das verfolgt, dann könnt ihr vielleicht auch immer dahin gehen, wo ich gerade bin. Ich fange an mit diesem Beginn, wo Jesus staunt, dass niemand nachfragt, wo gehst du eigentlich hin? Er merkt nur, dass die Jünger traurig sind, weil sie ihn loslassen müssen. Das Gefühl, verlassen zu werden, das steht für die Jünger im Vordergrund. Und darum interessiert sich auch niemand dafür, wo willst du denn hin? Wie, du gehst? Wo willst du denn hingehen? Die Frage stellt keiner. Und eigentlich sollte sich Jesus auch nicht darüber wundern, denn es ist doch klar, dass seine Freunde traurig sein müssen. Wahrscheinlich ist das zu viel verlangt von ihnen, dass sie sich für seine Ziele begeistern. Oder sich sogar mit ihm freuen. Denn klar, man könnte sagen, das, wo Jesus hingeht, da ist es ja viel schöner für ihn. Er geht in den Himmel, er geht in die Herrschaft Gottes. Da ist er beim himmlischen Vater und dort wird er ein Freudenmahl halten und auch wieder Wein trinken. Wenn ich seine Ankündigung beim Abendmahl richtig verstanden habe, ich werde hinfort nicht mehr von dem Wein trinken, bis ich in der Herrschaft meines himmlischen Vaters bin. Wieso fragt niemand Jesus, wo er hingeht? Es fällt den Jüngern schwer, sich für Jesus zu freuen, denn sie können dort nicht hingehen. Sie können nicht mitkommen, sie werden allein zurückbleiben, sich verlassen fühlen. Sie werden Jesus vermissen. Wisst ihr, ich könnte mir eine ähnliche Szene gut im Kinderfilm vorstellen. Bestimmt gibt es diesen Kinderfilm, ich weiß nur keinen Titel, wir werden jetzt auch keinen Ausschnitt sehen, aber solche Filme gibt es doch massenweise. Da ist irgendeine Jugendklique und die spielen auf der Straße Fußball, 11 Freunde, die zusammenhalten, die immer füreinander da sind. Und dann wird einer davon, der auch so ein bisschen der Anführer der Gruppe ist, der wird entdeckt, hat besonderes Talent, wird gefördert und darf dann in der Mannschaft vom großen Verein in einer anderen Stadt spielen. Was natürlich ein Angebot ist, was er unmöglich ausschlagen kann. Aber das bedeutet natürlich tragischerweise, dass er Abschied nehmen muss von seinen Freunden. Und die fühlen sich im Stich gelassen, weil sie auf einmal nicht mehr so wichtig sind. Mag ja sein, dass es in der anderen Stadt besser ist für ihren Freund, aber sie kommen da sowieso nicht hin und sie können ihn dort noch nicht mal besuchen. Und darum ist es letztlich auch egal, wo der Freund hingeht. Ohne ihn wird es doof sein, da macht es auch keinen Spaß mehr, Fußball zu spielen. Vermutlich werden sie das nie wieder tun, weil sie dann an ihren Freund denken, den sie vermissen. Nein, die übrigen Freunde können sich nicht mit ihm freuen. Sie sind zu traurig und sie sind wohl auch gekränkt. Ist jetzt irgendjemandem der passende Film dazu eingefallen? Nein, aber die Geschichte funktioniert. Die funktioniert immer. So, Jesus weiß ja, dass die Jünger sich nicht über seine Himmelfahrt freuen können. Also holt er ein neues Argument vor und behauptet, es ist besser für euch, wenn ich gehe. So, nee, davor war das noch, ne? Oder? Ja, untere Hälfte. Es ist gut für euch, dass ich fortgehe. Das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Jesus sagt seinen Jüngern, es ist gut für euch, dass ich euch verlasse. Himmelfahrt ist die bessere Lösung, erklärt Jesus, denn sonst kommt der Beistand nicht. Diesen Beistand, den hat er schon 2 Kapitel vorher in Johannes 14 einmal einen kurzen Satz erwähnt und sein Kommen angekündigt. Beistand, das Wort bedeutet so viel wie Anwalt oder Fürsprecher. Also vor Gericht hatten die Angeklagten einen Anwalt und Fürsprecher, der sich so mit den Prozessen auskannte und der sich auch mit dem Recht auskannte und der die Angeklagten begleitet hat und sich für sie eingesetzt hat und für sie gesprochen hat. Tröster wäre auch eine gute Übersetzung. Und der Evangelist Johannes hat den Heiligen Geist so beschrieben, als einen Anwalt, als einen Tröster, als einen Beistand. Und Jesus erklärt klipp und klar, dass dieser Beistand erst nach Himmelfahrt kommen wird. Gesundheit. Erst nach Himmelfahrt kommt der Beistand. Er kann nicht kommen, bevor Jesus nicht gegangen ist. Nochmal zurück in den Kinderfilm. Wäre das ein Trost für die Fußballmannschaft, wenn der Anführer erklärt, ohne mich spielt ihr viel besser, da kommt ein neuer Teamgeist auf. Wenn ihr an mich denkt, dann werdet ihr alle euer Bestes geben, das weiß ich. Ich glaube nicht, dass der Kinderfilm so funktionieren würde und wenn, dann wäre es ein schlechter Kinderfilm. Im anständigen Kinderfilm kommt der Held wieder zurück und erkennt, dass es doch zu Hause viel besser ist mit seinen Freunden als in der bösen Stadt. So, ist also schon eine gewagte Nummer, was Jesus hier macht. Es wäre ein schwacher Trost, wenn er wiederkommen würde, wenn er sagen würde, ach, da kommt ein guter Teamgeist. Und der Beistand, den Jesus verspricht, das ist ja auch viel mehr als ein neuer Teamgeist. Das können wir auch sehen im Predigttext. Der erfüllt nicht nur die Jünger, sondern er wirkt in der gesamten Welt. Wird er dieser Welt die Augen öffnen? Also der Beistand, der da kommt, der Geist, das ist nicht nur eine innere Angelegenheit für die Jünger oder für die Kirche, sondern der richtet sich von Anfang an die ganze Welt. Der Beistand, Anwalt vor Gericht, das Johannesevangelium macht gleich klar, dass der Heilige Geist viel mehr ist als das. Der Heilige Geist ist die neue Form der Gegenwart Gottes in der Welt. Er ist also die neue Antwort auf die Frage, wo bleibst du? Die biblische Theologie hat den Begriff von der Einwohnung Gottes geprägt. Ich weiß nicht, wie geläufig euch der Einwohnung Gottes, aber man versteht das Wort sofort, auch wenn man es nicht so gut kennt. Die Einwohnung Gottes versucht, die Frage zu beantworten, wie Gott eigentlich gegenwärtig ist. Und die Bibel hat da viele verschiedene Antworten drauf, unterschiedliche Bilder. Zum Beispiel in der Wüste, als das Volk Israel aus Ägypten geflohen ist und durch die Sinai-Wüste gezogen ist. Wie war da die Einwohnung Gottes? Die Stiftshütte. In der Stiftshütte war Gott gegenwärtig, tagsüber in einer Wolkensäule, nachts in einer Feuersäule darüber. Das war die Art der Gegenwart Gottes. Die Stiftshütte war der Ort der Bleibe Gottes. Und später galt dann der Tempel in Jerusalem als der Ort der Einwohnung Gottes. Natürlich war allen klar, dass ein simples Haus oder meinetwegen auch ein besonders schönes Haus überhaupt nicht fähig ist, Gott zu fassen, dass Gott weit darüber hinausgeht, aber doch galt Jerusalem, Zion, Tempelberg, der Tempel, das Allerheiligste, das war die Adresse Gottes. Da war er ansprechbar, da war er gegenwärtig. Gott wird immer weit darüber hinausgehen, aber an dieser Stelle war er gegenwärtig. Und im Tempel war er zuverlässig ansprechbar. Entsprechend schlimm waren auch die Zerstörungen des Tempels. Immer wieder in der Geschichte Israels ist der Tempel zerstört worden und das war eine ganz schlimme Erfahrung für das Volk Gottes. Aber einmal hat ein Prophet auch eine Vision, dass Gott den Tempel schon vorher längst verlassen hat und mit seinem Volk ins Exil gezogen ist. Die Bleibe Gottes bei seinen Leuten. Und die Jünger von Jesus, die hatten ja noch mehr erkannt. Die hatten ja gemerkt, Gott ist gegenwärtig in Jesus Christus. In seinem Sohn ist Gott ganz da. Der Ort, an dem Gott blieb, wo ist deine Bleibe, ist also nicht mehr länger der Tempel in Jerusalem, sondern Jesus ist die Einwohnung Gottes. Und darum konnte Jesus auch erklären, dass er den Tempel in 3 Tagen abreißt und wieder neu aufbaut, weil er ja von sich, von seinem Leib, von dieser Einwohnung Gottes sprach. So, wenn jetzt aber Jesus die Einwohnung Gottes in die unsichtbare Welt Gottes eingeht, ja, dann wäre die Welt, in der wir leben, doch ein gottloser Ort, oder? Ein gottverlassener Ort. Aber Jesus erklärt, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Es gibt nicht nur die eine Einwohnung, sondern es gibt viele Wohnungen im Haus des Herrn, im Haus Gottes, im Haus des Vaters. Das heißt, nicht allein in Jesus will Gott gegenwärtig sein, sondern in seinem Heiligen Geist bleibt er in der Welt, er nimmt Wohnung in uns. Und trotzdem bleibt der Heilige Geist keine innere Angelegenheit der Kirche. Der Geist weht bekanntlich, wo er will, und er will überall in der Welt wirken. Jesus kündigt das an. Er wird die Welt die Augen öffnen. Der Heilige Geist wirkt also weit über den engen Kreis der Jünger hinaus. Der Heilige Geist wirkt auch über die Grenzen der Kirche hinaus. Und das können wir gar nicht verhindern, denn das gehört wesentlich zum Geist. Er richtet sich an die Welt. Er öffnet der Welt die Augen für Schuld, Gerechtigkeit und Gericht. Und dann schiebt Jesus hier eine kurze Erklärung ein und sagt, die Schuld besteht darin, dass sie nicht an mich glauben. Die Schuld besteht darin, dass sie nicht an mich glauben. Das wird natürlich jeden Kirchenkritiker und jeden Atheisten auf den Plan rufen, der sagt, hier wird ja ein unglaublicher Druck ausgeübt und wenn schon allein das Nicht-Glauben Schuld ist, ja, was ist denn das dann für ein Gott? Und was steckt da für ein Gottesbild dahinter? Ich glaube, wir müssen erstmal klären, was steckt da für ein Schuldbegriff dahinter? Denn es geht hier nicht um eine moralische Bewertung. Also Schuld kennen wir auch als die böse Tat, die moralisch verkehrte Tat. Es ist aber keine böse Tat, nicht an Jesus zu glauben, sondern Menschen, die nicht auf Jesus vertrauen, verfehlen das Ziel ihres Menschseins. Der Begriff für Schuld, der da steht, auf Griechisch hamartia, beschreibt eine Zielverfehlung. Wenn ein Bogenschütze zielt, dann gibt es in der Mitte von der Zielscheibe so einen kleinen Punkt und der Pfeil schlägt dann irgendwo ein, mit viel Glück irgendwo auf der Zielscheibe und der Abstand zwischen diesem Mittelpunkt von der Zielscheibe und dem, wo der Pfeil dann wirklich eingeschlagen ist. Diese Abweichung, das ist Hamartia. Das ist die Verfehlung. So, und dieses Wort steht da, wird in unserer Bibel mit Schuld übersetzt. So, es geht um eine Zielverfehlung. Und da, wo ein Mensch nicht glaubt, dass Gott ihn in Jesus Christus annimmt, angenommen hat, da verfehlt der Mensch sein Ziel. Warum? Weil das Ziel der Menschen ist, zum Bilde Gottes geschaffen. Wir sind zum Bilde Gottes geschaffen. Das Ziel, das Gott mit uns verfolgt, ist, ein Ebenbild zu schaffen. Ja, es geht noch weiter. In Jesus Christus nimmt er uns ja als seine Kinder an. Das ist also Ziel unseres Daseins, Ebenbild Gottes sein, Kind Gottes sein. Und wo wir nicht auf Jesus vertrauen, wo wir Gott nicht glauben, dass er das Menschsein angenommen hat, ein für alle Mal verbindlich angenommen hat wo wir ihm nicht glauben, dass wir gut genug sind für ihn, wo wir ihm nicht glauben, dass wir Kinder Gottes sein dürfen, da haben wir unser Ziel verfehlt. Das ist dann das, was hier mit Schuld übersetzt ist. Wer nicht glauben mag, dass Gott uns in Jesus angenommen hat, der lädt damit keine moralische Schuld auf sich, aber er trennt sich von Gott und verfehlt damit das Ziel seines Menschseins. Zweite kurze Erklärung, die bezieht sich dann auf Himmelfahrt, also auf letzten Donnerstag. Gerechtigkeit zeigt sich darin, dass Jesus zum Vater geht. Dazu muss man auch etwas wissen, was wir so nicht haben in unserem Sprachgebrauch. Gerechtigkeit oder im Recht sein ist ein eigener Status, ist ein neuer Status. Also wenn in der Antike ein Fall verhandelt wurde und der Richter dann am Ende festgestellt hat, wer im Recht ist, dann hat dieser Mensch, der im Recht ist, einen neuen Status erhalten. Ist wie ein Upgrade. Das ist dann etwas Besseres, etwas anderes. Gestern habe ich zwei Leute verheiratet und wenn Leute heiraten, dann ist ja auch klar, die haben dann einen neuen Status. Die sind dann nicht mehr Single, die sind verheiratet. Schlägt sich auch direkt in der Steuererklärung nieder und sowas alles. Also das ist spürbar etwas anderes. Das ist ein neuer Status, den man da innehat. Und genauso ist das mit dem Recht auch gedacht. Der Gerechtgesprochene ist in einem neuen Status, in einem anderen Sein, hat ein anderes Ansehen. Das drückt Himmelfahrt eben auch aus. Dieser neue Status, das andere Ansehen, das Jesus hat. Nach dem Gericht ist jemand im Recht, ein neuer Status, und Himmelfahrt erklärt den neuen Status von Jesus dem Gerechten. Darum zeigt sich in seiner Himmelfahrt die Gerechtigkeit. Da wird dem neuen Status von Jesus dann auch Folge geleistet. Er sitzt zur Rechten Gottes. Er ist im Recht. Das Gericht dieser Welt, also das Letzte dann, das Gericht. Das Gericht bedeutet, dass der Herrscher dieser Welt schon verurteilt ist. Auch das glauben wir. Am Kreuz hat Gott schon Gericht gehalten über alles Böse und Finstere und Zerstörerische in der Welt. Das hat er ein für alle Mal verurteilt. Und das wird keinen Bestand haben. Der Tod wird in seiner Neuschöpfung keine Rolle mehr spielen und Zerstörung und Hass und Angst kommen dort nicht mehr vor. Die sind abgeurteilt. Und das alles zu erkennen, dazu hilft der Beistand, dazu hilft der Heilige Geist. Darum wirkt er heute Morgen hoffentlich durch meine Predigt und ganz kräftig in unseren Köpfen, dass wir diese Dinge nachvollziehen können, dass wir diese Dinge nachdenken können, verstehen können und darauf unser Leben bauen können. Im Wochenspruch an diesem Sonntag Exaudi verspricht Christus, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Klingt ein bisschen so, als würde er uns so bald wie möglich nachholen und als ging es in unserem Leben eigentlich nur darauf, uns auf den Himmel vorzubereiten. Und viele, viele Generationen von Christinnen und Christen haben es auch genauso verstanden. Aber ich glaube sehr wohl, dass Gott unser Leben hier und jetzt auch würdigt und auch im Blick hat. Vielleicht können wir unser Leben im Geist als eine lange Himmelfahrt verstehen. Wir sind auf dem Weg in unsere Heimat bei Gott, ja. Aber in seinem Heiligen Geist zieht Gott ja jetzt schon bei uns ein. Und dann können die Jünger vielleicht mit etwas Nachdenken einsehen, dass es wirklich für sie besser ist, wenn Christus in die unsichtbare Welt Gottes eingeht. Die Einwohnung Gottes ist jetzt nicht länger nur an einem Ort, sondern sie erfüllt schon jetzt die ganze Welt. Kurze Rückblende, wenn Jesus allein die Einwohnung Gottes wäre, dann wäre er halt an einem Ort in der Welt. Oder vielleicht würde er rumreisen. Aber er ist ja immer da, immer gegenwärtig im Geist. Schon das bessere Prinzip für uns, auch für uns als Kirche übrigens. Also, wenn dann der Beistand kommt, der Geist der Wahrheit, dann wird er euch helfen, die ganze Wahrheit zu verstehen. Darauf hoffe ich, daran will ich glauben. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne, in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.